Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Christentum ist nicht a priori von vornherein eine Friedensbotschaft mehr heutzutage.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Videopodcasts Friedensreiter. Die Personen, die uns jetzt nur bei Spotify, Amazon Music oder Apple Music hören können, werden sich wahrscheinlich wundern, warum Video. Natürlich, weil wir auch bei YouTube zu sehen sind. Wir freuen uns, dass die erste Ausgabe so gut von Ihnen geklickt und angeschaut worden sind. Wir hatten Professor Carlo Massala zu Gast und haben gefragt, wo denn die passende Außenpolitik zwischen Baerbock und Kissinger liegt. 15.000 Menschen haben allein auf YouTube eingeschaltet. Darüber freuen wir uns sehr und dafür möchten wir uns auch herzlich bedanken, weil das wirklich ein überwältigendes Interesse ist, mit dem wir tatsächlich nicht gerechnet haben. Wir bedanken uns auch für viele Hinweise, die Sie uns gegeben haben. Drei davon haben wir auch gleich umgesetzt. Der erste, den sehen Sie vielleicht, aber am besten Fall hören Sie ihn auch. Das ist der Hinweis gewesen, dass der Ton nicht optimal gewesen wäre. Deswegen haben wir jetzt neue Mikrofone am Start und hoffen, dass das Problem damit behoben worden ist. Der zweite Hinweis bezog sich auf das Intro. Das war etwas martialisch, ja, muss man zugeben. Wir haben das überarbeitet, das haben Sie gerade gesehen oder gehört. Und wenn Sie uns bei den Streaming-Portalen zugeschaltet sind, dann können Sie das bei YouTube sich gerne auch nochmal anschauen. Und der dritte Hinweis bezog sich darauf, dass unser Studio etwas dunkel war mit der Mauer, die wir im Hintergrund eingezogen hatten. Wie Sie sehen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um tatsächlich innerhalb der kurzen Zeit hier komplett umzubauen und Ihnen ein komplett neues Studio auf die Beine zu stellen, in dem Sie sich vielleicht auch in unsere Themen dann auch nochmal etwas wohler fühlen. Wir, das sind Marcel Speker, Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses.
Und Jochen Reidigeld, Research Fellow am Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Und jetzt wollen wir auch gleich in die Inhalte einsteigen. Unser Thema heute soll sein, die Auswirkungen auf die internationale Politik, die sich durch die Wahl, die Präsidentschaftswahl in den USA ergeben haben. Donald Trump ist Präsident. Das wird unsere Veranstaltung heute sicherlich nochmal einen ganz anderen Fokus geben, als wenn die Wahl auf Kamala Harris gefallen wäre. Und wir freuen uns, dass wir einen sehr kompetenten Partner, Gesprächspartner zur Seite uns genommen haben. Im Prinzip können Jochen und ich auch alleine über jedes Thema vollkompetent reden, aber zumindest haben wir den Eindruck, dass das so ist.
Selbstvertrauen war nie dein Problem.
Nein, oder? Überhaupt nicht. Aber
vielleicht Selbstwahrnehmung.
Wir arbeiten mal dran. Aber das haben wir ja noch nicht getan, sondern wir haben tatsächlich ganz bewusst gesagt, wir möchten einen Gesprächspartner nehmen, der noch mehr Kompetenz in die Runde bringt. Und das ist Klaus Prömpers. Freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Vielleicht für die, die ihn nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann. Klaus Prömpers ist ehemaliger ZDF-Korrespondent in Brüssel, was für unser Thema heute mit Blick auf EU und auf NATO natürlich von besonderem Interesse ist. Und in New York, das erklärt sich von selber, warum das für uns spannend ist. Und er ist ehemaliges Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das wird sicherlich auch mit Blick auf die Friedensethik mal spannend sein. So, dann wollen wir einsteigen.
Ich möchte einfach den Einstieg mal damit machen, einer Beobachtung. Laut der ersten Analysen der Wahl war es vor allen Dingen eine Kerngruppe, die Trump zu diesem sicheren Sieg geführt hat. Das waren die weißen Christinnen und Christen. Und zwar nicht nur zu erwarten, die aus dem Bible-Belt, sondern insgesamt die Gruppe der weißen Christinnen und Christen. Da fragt man sich als Theologe, wie kriegen die Leute das zusammen? Jemand, der so auftritt, der Menschen gegenüber so agiert, dass man darin nicht sofort die christlichen Werte aufscheinen sieht und auf der anderen Seite eben das christliche Bekenntnis. Kriegen Sie das zusammen?
Naja, man muss ja da unterscheiden zwischen dem, was wir in Europa hier kennen und lernen und leben, und dem, was die Amerikaner über ihre Geschichte in den letzten 250 Jahren kennengelernt haben. Es ist schon ein christlicher, weißer Nationalismus, dem da gefrönt wird, aber eben einer amerikanischer Sorte. Und das heißt, umgesetzt, wenn man von den Gründungsvätern her denkt, diejenigen, die die Indianer vertrieben haben, waren ja vertriebene Protestanten. Die wollten eine christliche Nation aufbauen, eine protestantische.
Das haben sie am Anfang auch eine Zeit lang hingekriegt. Dann merkten sie auf einmal, sie brauchen mehr Arbeitskräfte. Da mussten sie dumme katholische Iren und Italiener auch ins Land lassen. Und damit war die Lage geöffnet. In der Verfassung findet sich heute einerseits eine Trennung von Kirche und Staat, aber andererseits gibt es eben gerade unter Weißen, aber nicht nur unter denen, so etwas wie christlichen Nationalismus amerikanischer Prägung. Nicht umsonst steht überall irgendwo der liebe Gott im Raum, auf den Münzen steht er, jede Rede endet, God bless America. Also Gott spielt eine herausragende Rolle, obwohl viele von den Amerikanern sehr unterschiedliche Götter, wenn ich so sagen darf, anbeten oder an sie glauben. Manche glauben auch weniger, das nimmt zu, genauso wie bei uns in Europa. Die Anzahl der Gläubigen nimmt ab, die Anzahl der Ungläubigen steigt mittlerweile auf ungefähr 25%. Und die Tendenz ist, wie bei uns in Europa, steigend. Das liegt sicher, wenn man auf die katholische Seite guckt, auch an der zu zwei Drittel sehr konservativen Bischofskonferenz.
Zu den Katholiken kommen wir gleich noch. Passt für Sie ganz persönlich diese Art des Nationalismus und das Christentum zusammen? Ist das Christentum nicht eigentlich eines, das Menschsein und das Schwester- und Brüdersein über die Nation hinaus in den Vordergrund stellt? Papst Franziskus macht ja auch immer wieder in seinen Reden darauf aufmerksam.
Naja, man kann sagen, das war die ursprüngliche Idee, die ist aber im Laufe der Jahrhunderte etwas verloren gegangen, weil das Christentum sich ja im Grunde im Schatten von Schwert und Lanze verbreitet hat. Man denke an die Kriege des frühen und Vormittelalters, des Mittelalters, die Religionskriege, der Dreißigjährige Krieg. Christen haben sich untereinander geprügelt, ermordet. Und auch heute steht die orthodoxe Kirche in Russland ja ganz hart an der Seite von Wladimir Putin und rechtfertigt seinen Überfall auf die Ukraine, sodass die ukrainische orthodoxe Kirche sich nun wieder selbstständig gemacht hat. Christentum ist nicht a priori von vornherein eine Friedensbotschaft mehr heutzutage. Sie ist sehr verbessert worden und sehr in abseitige Regionen geführt worden, würde ich sagen. Wir kommen dahin wieder zurück, vielleicht, wenn mehr Menschen Franziskus glauben würden. Aber wenn Sie darauf gucken, beispielsweise, dass einer der prominentesten amerikanischen Kardinäle, Kardinal Burke, über die Synode sagt, die Franziskus ausgerufen hat, die gerade beendet worden ist, der Papst treibe da ein Unwesen mit der Kirche und er führe die Kirche in die Irre, das sei des Teufels, was die Synode da vorlege, dann sehen Sie, dass es da nicht ohne Spannungen abgeht.
Wenn wir schon bei Kardinal Burke und der amerikanischen Kirche sind, der katholischen, da habe ich ein Zitat gefunden von 2019 im Domradio, wo sie mal die katholische Kirche der USA als Krebsgeschwür der katholischen Kirche bezeichnet haben. Und kommen darauf zu sprechen, weil J.D. Vance, der kommende Vizepräsident und sicherlich einer der ideologisch noch schärferen vielleicht und auch noch profilierteren als Trump, ja sehr bewusst, wie viele seiner politischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter zum katholischen Glauben konvertiert ist. Haben Sie ein Wissen darüber, wo Sie sich andocken in der amerikanisch-katholischen Kirche?
Vance selber,
ja.
Und auf dem reaktionären Teil natürlich. Er ist ein Konvertit und ich hoffe, ich trete keinem Hörer oder Zuschauer zu nahe, aber Konvertiten sind in der Regel die schlimmsten, weil sie meinen dann nicht, sie müssten den Glauben 80%ig oder 100%ig erfüllen, sondern sie meinen, sie müssten ihn 150%ig erfüllen. Bei Vance kommt noch dazu erschwerend, dass er ja mit einer Frau verheiratet ist, die gar nicht seines Glaubens ist, nichts dagegen zu sagen, aber das kann ihn, denke ich, noch stärker unter Zugzwang setzen, dass er sehr katholisch geworden ist, was er jetzt ist. Zweitens, er steht im Zusammenhang mit Menschen wie Peter Thiel und anderen, die Autoritarismus huldigen, autoritären Führern huldigen, die ganz klar sagen, wie Peter Thiel, der Milliardär, der beispielsweise PayPal erfunden hat und es dann sehr erfolgreich verkauft hat, der ganz klar sagt, Demokratie ist schädlich für die Wirtschaft und die Gesellschaft, das muss geändert werden. Daran arbeiten alle, die mit Donald Trump zusammenarbeiten, scheinbar erfolgreich. Und wenn man das überträgt auf Deutschland, muss man sagen, Donald Trump ist sowas wie die AfD hier in Deutschland.
Wenn wir jetzt uns die politische Entwicklung in den USA in den letzten Jahrzehnten angucken oder auch ganz aktuell, dann ist das ja kein Phänomen der letzten Monate. In dem sehr interessanten Buch Das gespaltene Haus wird dargestellt, dass das im Grunde genommen eine Entwicklung ist, die sehr viel früher angefangen hat. Wie sehen Sie darauf? Wie ist es zu dieser Spaltung in den Vereinigten Staaten gekommen? die ja inzwischen dazu führt, dass wir eine Situation haben, wie wir sie hier im interkonfessionellen Bereich gehabt haben, zwischen katholisch und evangelisch, dass man nicht heiraten durfte, dass inzwischen Kinder aus demokratischen oder aus republikanischen Familien Schwierigkeiten haben, wenn sie sagen, ich möchte jemanden aus dem anderen politischen Lager heiraten.
Das ist ein Mischehen.
Ja, sozusagen, dass das zu Mischehen wird.
Die können dann auch noch mal religiös schwieriger werden, diese Mischehen, wenn sie religiös auch noch unterschiedlich sind. Nein, das ist schon länger her. Es kommt jetzt darauf an, wo will man anfangen? Will man anfangen mit der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der Kommunistenverfolgung unter McCarthy, oder will man in die 60er Jahre gehen, wo mithilfe des Supreme Court Lyndon B. Johnson die Rassengleichheit endlich durchgesetzt hat und das ja mehr als 100 Jahre nach dem Krieg innerhalb Amerikas, dem Bürgerkrieg. Das hat sehr lange gedauert. Auch man kann noch weiter zurückgehen, wenn man will, und sagen, 1920 haben die Amerikaner sich dazu durchgerungen, früher als manche in der Schweiz oder sonst wo auf europäischem Boden, auch Frauen ein Stimmrecht zu geben. Das war auch nicht so leicht. Also One Man, One Woman, One Vote ist noch nicht so lange aktuell und gilt im Grunde jetzt im jetzigen Wahlrecht nicht auch wirklich, aber das ist eine andere Geschichte. Nehmen wir die 60er Jahre und die Entscheidungen, die Johnson getroffen hat mit dem Supreme Court und mit verqueren Allianzen innerhalb der damaligen Senats- und Repräsentantenhausmitglieder. Er hat es geschafft, Allianzen zu zimmern, die wirklich die Unabhängigkeit für die Schwarzen gegeben haben, die Gleichbehandlung, die heute immer noch nicht üblich ist, aber zumindest auf dem Gesetzestext beruhend da ist, eingeklagt werden kann und auch in Teilen praktiziert wird. Das führte erstens dazu, dass die Demokraten, die bis dahin im Süden sehr führend waren, dort von den Republikanern abgelöst worden sind bei der Wahlbevölkerung und umgekehrt die Republikaner, die im Norden führend waren, wurden von den Demokraten umgelegt, möchte man fast sagen, also ersetzt quasi. Also die Wählerwanderung war eine ganz enorme. Dann kommt eine zweite Phase in der Zeit von Ronald Reagan, die ich für ganz entscheidend halte für das Wahlergebnis des Dienstags des 5. November. Da kommt Ronald Reagan um die Ecke, 84 oder 85, ich mag mich da jetzt um ein Jahr täuschen, und schafft ab, was es bis dahin gegeben hat, das Fairnessgebot für Journalisten. Das heißt, der Journalist, der berichtet, soll nicht nur sagen, Donald Trump hat eine gute Idee, sondern er soll auch sagen, Kamala Harris hat dagegen die und die Idee. Das findet in diesem Wahlkampf oder fand in diesem Wahlkampf in den Medien so gut wie gar nicht statt, muss man ganz klar sagen. Denn infolgedessen hat auch Clinton dann noch aufgehoben die Bestimmung, die es gegeben hat im Telekommunikationsgesetz der USA. Es darf einer nur so und so viel Zeitungen besitzen, so und so viel Radiostationen, so und so viel Fernsehstationen. Das wurde aufgehoben. Und da erhob Rupert Murdoch, der Australier, der zu der Zeit wesentlich in London sein Unwesen trieb, mit seinen publizistischen Massenblättern wie Aller Bild-Zeitung, also Sun und so weiter, kam sozusagen rüber nach Amerika und gründete Fox News und er nannte das damals Balanced and Fair, also balanciert, ausgewogen und fair. Das Gegenteil ist von Anfang an der Fall gewesen bei diesem Sender. Dem haben sich weitere Sender hinzugesellt. Er hat auch weitere Filmunternehmen gekauft in Hollywood. Er hat das Wall Street Journal gekauft. Das führte zu der kuriosen Situation nach dem ersten Wahlsieg von Trump vor 8 Jahren. Dass im Wall Street Journal diskutiert wurde über 3 Stunden mit der Redaktion, was machen wir denn jetzt? Und das Ergebnis war nach mehr als 3 Stunden Diskussion, in den Nachrichten bleiben wir bei den Fakten, aber ansonsten unterstützen wir Donald Trump in den Kommentaren. Und so ist es bis heute geblieben. Die Nachrichten sind relativ korrekt, auf Seite 2 sind auch immer Korrekturen von Fehlern, die man immer wieder macht, wenn man was macht in der Publizistik. Und die Kommentare sind stringent immer hinter Trump her.
Vielleicht da noch eine Frage. Wir sind da ja auch bei der Erkenntnis, dass die Ökonomisierung alle Lebensbereiche eben auch die Medien und auch die Social Media betroffen hat, dass die Algorithmen nach ökonomischen, nicht nach politisch verantwortlichen Maßstäben bestimmen oder funktionieren. Wenn wir auf diese Ökonomisierung schauen, ist nicht auch die Globalisierung und die Effekte, die daraus erwachsen sind, ein Schub, der nochmal sehr zu dieser Trennung beigeführt hat. Wenn man sich anschaut, 2019 waren es, glaube ich, haben die 3 reichsten Amerikaner so viel besessen wie die 50 gesellschaftlich gesehen oder finanziell gesehen untere Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Also muss man nicht auch bei allem, was einen inhaltlich vielleicht abstößt manchmal, Verständnis dafür haben, dass Leute sich als Verlierer einer Entwicklung sehen und deshalb anfälliger sind für, für gewisse Heilsversprechen, die gemacht werden, was eine Besserung der persönlichen Lebenslage angeht.
Ja, sicher, das muss man, kann man nachvollziehen, dass die sich dann wirklich, um es mal vornehm zu sagen, veräppelt vorkommen, man könnte es auch anders nennen. Aber es ist natürlich auch so, es ist die soziale Ungleichheit in Amerika gewachsen, auch am Tag nach der Wahl. Die 10 reichsten Männer der Welt, Männer alle, haben am Tag nach der Wahl ein besseres, um 63,5 Milliarden US-Dollar größeres Vermögen vorweisen können als vor dem Wahltag. Dazu gehört nur ein einziger Europäer, Bernard Arnault, das ist der Mensch, der diese ganzen Luxusgeschichten besitzt, also LVM-Taschen und ich weiß nicht alles, was für ein Teneff, den man nicht braucht, der aber offensichtlich stark gekauft wird. Aber an der Spitze war natürlich Elon Musk, der Pferdeflüsterer aus dem X-Paraden-Beispiel, der mittlerweile Twitter ja zu einer totalen Propagandamaschine gedreht hat, wo jetzt G.D. Vance auch schon den Europäern gedroht hat, wenn ihr, was tatsächlich passiert, wenn ihr den verklagt und darauf festlegen wollt, dass nach euren Kriterien er gefälligst wieder Leute einstellen soll, 2/3 hat er entlassen, als er den Laden übernommen hat, die nach Fake News gucken und die Hass und Hetze sehr schnell eliminieren, wenn ihr deswegen hier eine Strafe aufbrummen wollt, dann werden wir natürlich uns auch überlegen, wie wir euch bestrafen können. Insofern ist es umso wichtiger, dass wir in einer gewissen Geschlossenheit auftreten. Leider haben wir die nicht. Wenn wir nach Niederlande gucken, Ungarn, Slowakei, Italien, sehen wir mindestens 4, wenn nicht 5 bis 6 rechtsextreme Regierungschefs, die am liebsten mit Donald Trump schmusen würden. Orban tut das offensichtlich, Meloni weiß ich nicht, wie sie es macht. Und die anderen sind sicher auch sehr anfällig dafür, Lob aus Washington von Trump zu kriegen. Und wir werden sehen bei der Inaugurationsfeier, wer alles da drüben auf dem Teppich steht und Kratzfüßchen macht.
Apropos Kurve kriegen. Wir wollen ja auch noch auf die internationale Politik kommen. Deswegen nur noch eine Nachfrage, weil wir das Thema Medien in den USA hatten und Trump sich ja jetzt nochmal bekräftigt hat, dass er die Absicht hat, Medien verbieten zu lassen oder Sendelizenzen entziehen zu lassen für die Medien, die nicht positiv über ihn berichtet haben. Das ist ja völlig absurd, was da passiert. Und das schließt an eine Eingangsfrage an zu diesem Themenkomplex, wo es darum ging, wie kann sowas überhaupt sein? Wie kann so eine Person, die so handelt, dann tatsächlich auch noch an der Wahlurne reüssieren? Und deswegen wäre meine Frage, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben ähnliche Voraussetzungen gesellschaftlicher Art zwischen den USA und Deutschland, ist denn das völlig ausgeschlossen, dass so ein Clown wie Trump auch bei uns Bundeskanzler werden könnte?
Nee, auszuschließen ist das natürlich nicht, nur der Weg wäre ein anderer. Also ich sage immer bei Trump, der ist im Grunde ja nur vergleichbar, wenn Günther Jauch oder Thomas Gottschalk sich überlegt hätte, ey, ich bin so populär, ich mache jetzt mal einen auf Bundeskanzler und kandidiere. In unserem System ist das so nicht möglich. In Amerika war das möglich. Er war eine TV-Unterhaltungspersönlichkeit mit Apprentice über 12 Jahre und deswegen konnte er dann irgendwann, nachdem er lange Zeit für die Demokraten und die Republikaner gespendet hat, sagen, jetzt will ich für die Republikaner antreten. Die waren in dem Moment in einer sehr schlechten Verfassung, weil sie nach Mitt Romney keinen richtigen Nachfolger fanden und er hat sie alle platt gemacht. Mit seiner Twitterei, mit seinen blöden Sprüchen, die aber von der Journalie möglichst umfassend dargestellt wurden, auch wenn sie vollkommen blödsinnig waren. Der Weg hier wäre ein anderer, natürlich. Beispielsweise nehmen wir doch das Beispiel von Maximilian Krah, der vor den Europawahlen in die Ecke gestellt wurde von seiner Partei als Spitzenkandidat, weil er ein paar Sachen falsch gesagt hatte und 2 chinesische Spione bei sich im Büro sitzen hatte, mutmaßlich, muss man noch sagen. Ist ja noch nicht verurteilt, aber könnte ja sein, dass es so kommt. Auf jeden Fall sind sie dessen angeklagt. Und der spielte aber dann in der anschließenden Brandenburg-Wahl, gerade bei jungen Leuten, schon wieder eine sehr herausragende Rolle und wurde von denen quasi angehimmelt, wie toll er doch sei. Also so ein Typ, dem traue ich zu, dass er den Marsch durch die Institutionen unternimmt. Und notabene, der ist ja auch ein sehr strenggläubiger Katholik, hat, ich glaube, 5 Kinder oder noch mehr. Also der hat gute Chancen, da in der Bevölkerung Resonanz zu bekommen.
Und genau darauf wollte ich hinaus, dass wir nämlich eben in unseren Institutionen nicht mehr so gesettelt sind, dass wir sicher sagen können, das ist nur ein amerikanisches Problem. Ich würde gerne nochmal auf das schauen, was Trump auch im internationalen Kontext in seiner ersten Amtszeit getan hat, wie er gehandelt hat, um dann zu überlegen, ob man bei dieser Unberechenbarkeit daraus Schlüsse ziehen kann oder nicht. Aber erstmal wäre für mich die Frage, vieles von dem, was er in der ersten Amtszeit gerade im internationalen, im Bereich der internationalen Politik gemacht und veranlasst hat, war stark interessensgeleitet aus Sicht der USA. America First, das war wirklich durchgängig. Müsste man nicht eigentlich sagen, naja, das war einfach nur Kissinger in Reinform, die er da vollzogen hat?
Nein, das kann man sicher nicht sagen, weil Kissinger würde ja, das würde man ihm Unrecht tun. Also er war sicherlich auch kein Oberdemokrat, aber er war sicherlich nicht jetzt der Mensch, der die globale Ordnung so ignoriert, wie das Trump tut. Trump ignoriert die globale Ordnung einfach. Ich glaube, abgesehen von der Frage, ob er sie auch überhaupt jemals verstanden hat, ist ihm das auch wurscht, weil alle Berater, von Musk bis Bannon, sagen alle, das ist sowieso alles Blödsinn, wir müssen uns stärker auf uns selber konzentrieren. Und er hat ja die Idee, dass wenn man sich stärker auf sich selber konzentriert, durch Steuererleichterungen im Inneren, Zölle nach außen, dass dann die Wirtschaft angekurbelt wird. Das ist meines Erachtens ein ökonomischer Fehlschluss. Aber das ist bei einem Immobilienunternehmer kein Wunder, dass es zu ökonomischen Fehlschlüssen kommt. Ich glaube, die Sache ist eine relativ komplizierte und wird bei der zweiten Runde jetzt noch viel schlimmer werden. Der eine oder andere wird schon mal gelesen oder gehört haben von Project 2025, der Heritage Foundation, 900 Seiten, auf denen ein Drehbuch geschrieben ist, was jetzt wie zu geschehen hat. Die ersten Dinge davon zeichnen sich bereits ab. Er nimmt jetzt hauptsächlich ja hochloyale Menschen in sein neues Kabinett auf, die beispielsweise schon in der Vergangenheit sehr loyal hinter ihm gestanden haben, immer mit ihm zusammen gesagt haben, die letzten Wahlen sind uns gestohlen worden und der Biden ist illegal im Weißen Haus, jetzt kommen die Legalen sozusagen, die 4 Jahre verschenkt haben und die werden also diese Deportationsidee, die er hat, der illegalen Migranten in den USA versuchen zu verfolgen mit aller Härte, die werden gegen uns versuchen, wirtschaftliche Vorurteile zu verfolgen mit aller Härte, sprich also Zölle umzusetzen und so weiter. Wo auch immer Sie hingucken, werden Sie feststellen, dass das Dinge sind, die uns nicht schmecken können, wenn wir noch alle 5 Sinne beieinander haben. Wenn Sie das Neueste hören, eben beispielsweise aus Israel, und die Israelis überlegen jetzt tatsächlich, jetzt unter Trump können wir endlich die atomaren Installationen der Iraner auslöschen, dann wünsche ich dabei nicht viel Vergnügen, sondern ich befürchte, es gibt riesiges Feuerwerk, bei dem wir auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das könnte dann wirklich im Gegensatz zu dem, was Trump in seinen Wahlreden immer versprochen hat, er verhütet den Dritten Weltkrieg, könnte dem zum selbigen führen.
Wenn wir mal schauen, wie die Staatschefs in der Vergangenheit darauf zu reagieren, in die internationale Gemeinschaft. Dann haben wir auf der einen Seite einen Trump, der auf Putin zum Beispiel relativ erst begeistert, quasi unterwürfig reagiert hat, um dann hinterher zu versuchen, dann doch eine klare Kante dagegen zu setzen. Wir haben eine Frau Merkel, die von ihm verachtet worden ist, wahrscheinlich bis zum Schluss. Wir haben einen Macron, der versucht hatte, ihn zu umgarnen und ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, was auch nicht funktioniert hat. Wo gibt es eigentlich ein erkennbares Schema, an dem man andocken könnte, um aus Sicht der internationalen Gemeinschaft Trump zu packen?
Naja, der möglicherweise zukünftige Bundeskanzler Merz hat ja da schon mal angedeutet, wie er sich das vorstellt, also dass man Deals machen muss mit Trump. Ob die dann immer zu unserem Vorteil sind, ausfallen, das muss man abwarten.
Hat er vielleicht als ehemaliges BlackRock-Aufsichtsratsmitglied bei Trump schon einen Pluspunkt?
Auf jeden Fall, weil Mr. Schwarzman, der oberste BlackRock-Manager und großer Anteilseigner, ist natürlich auch einer, der lange sich gebunden hat und schließlich aber doch, wenn ich das richtig sehe, bei Trump angedockt hat im Sinne von Spenden und in Trump eine Zukunft sieht, eine bessere Zukunft auf jeden Fall, als er sie unter Harris gesehen hätte für seinen Laden und seine Unternehmungen und seine Billionen, die er verwaltet. Das macht Merz in den Augen von Trump sicherlich zu einem eher besseren Partner als der jetzige Kanzler sein könnte. Allerdings muss man sagen, auch der Merz wird dann liefern müssen, in welcher Koalition auch immer. Frau Baerbock hat dieser Tage beim Körperforum in Berlin und noch vorher auch schon darauf hingewiesen, wir müssen nicht nur 2%, sondern 3% oder auch mehr vom Bruttosozialprodukt in Verteidigung stecken. Man könnte sehr schlicht sagen, aus den Kanonen ist noch selten Frieden gekommen und das hat immer sehr viele Menschenopfer gekostet, wenn man Kanonen eingesetzt hat oder auch nur modernste Waffen halt. Insofern bin ich da etwas skeptisch, wenn man einfach sagt, wenn wir jetzt immer weiter aufrüsten wird, erhalten wir uns das bisschen Frieden, was wir haben, denn dann wissen wir immer noch nicht, wie stellen wir Frieden her zwischen der Ukraine und Russland, wie stellen wir Frieden her
im Nahen Osten, wir stellen den Frieden her im Sudan, in Venezuela und in vielen anderen Gegenden der Welt, in Myanmar und sonst wo in Asien, Afrika und Lateinamerika, über die wir ja kaum reden, aber überall gibt es Unfrieden. Und ich glaube, der durchgängige Aspekt all dieser unfriedlichen Situationen ist die soziale Ungleichheit. Damit fängt es an und damit geht es weiter und das führt dann immer wieder zu neuen Toten. Seien es Drogentote, seien es andere Tote.
Wenn wir mal schauen auf die Frage der Verlässlichkeit des amerikanischen Bündnispartners für die Europäer. Sie haben ja vorhin schon die Äußerung von Vance angesprochen, der Elon Musk.
X.
Genau, die Drohungen der Europäer gegen die Firma von Elon Musk zum Anlass genommen hat, um zu sagen, wenn ihr das durchzieht, und er hat ja ganz konkret auch die Beistandspflicht innerhalb der NATO benannt, dann berechnen wir das mal dagegen. Und das ist ja gerade, wenn wir uns die NATO anschauen und wenn wir uns anschauen, welche Voraussetzungen bei der Beistandspflicht hinterlegt sind, das ist ja eigentlich, Artikel 5 ist ja eine ganz schwache Nummer, also da wäre ja selbst Frau, unsere ehemalige Verteidigungsministerin mit ihren 5000 Helmen durchgekommen als Teil der Beistandspflichterfüllung, weil da steht drin, jeder Mitgliedstaat erfüllt das, was er für angemessen hält, um den Frieden wiederherzustellen. Also die USA müssen nicht mal aus der NATO austreten, um die Beistandspflicht nicht zu erfüllen. Das Problem ist aber und fängt dadurch an, wo ich ernsthafte Zweifel daran sehe, dass ich mit meinen militärischen Kapazitäten auch hineingehe. Und in dem Moment wird ein Vertrauensverlust innerhalb der NATO verursacht, der ja gar nicht mehr reparabel ist. Zumindest nicht unter dem Präsidenten Trump.
Naja, da muss man aber auch fragen, hat er nicht schon vorher eingesetzt, der Vertrauensverlust? Denn wenn man sagt, die NATO ist eine Wertegemeinschaft, was sie natürlich am Anfang wirklich war, bei Gründung der NATO, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 50er Jahren, dann ist doch von der Wertegemeinschaft schon mal an der Stelle Türkei nicht sehr viel übrig geblieben, weil Demokratie ist da ja nun eher nicht gerade im Vormarsch, würde ich sagen, nach 22 Jahren Erdogan-Herrschaft.
War Portugal allerdings auch nicht in der Gründungsphase, ne?
Stimmt, aber in der Gründungsphase der NATO war Portugal auch nicht dabei. Sie wurden erst später eingeladen, ähnlich wie die osteuropäischen Staaten in die NATO und die Europäische Union eingeladen wurden, nachdem sie frei geworden waren. Und in manchen Fällen war das vielleicht auch etwas zu schnell, insbesondere was die Europäische Union anging, dass sie in die NATO wollten, kann man verstehen. Aber auch das war am Anfang und nicht unumstritten, dass sie so schnell in die NATO kamen. Da gab es sehr unterschiedliche Überlegungen dazu, sowohl in Amerika zwischen dem Außen- und dem Verteidigungsministerium und dem Weißen Haus, als auch hier in Europa. Diejenigen, die sie schnell aufgenommen haben und ihnen entgegengekommen sind, weil sie natürlich Angst hatten vor den Russen, dass die ihnen übermorgen wieder doch vor der Tür stehen oder im Haus stehen, die haben sich durchgesetzt, so kam es zur NATO-Erweiterung und die ist ja Teil, zumindest Teil des Problems, was die Ukraine nun mit Russland hat, weil die NATO ja im Grunde nun, ohne die NATO wäre die Ukraine schon längst usurpiert worden von den Russen und ohne die NATO-Waffen vor allen Dingen. Also von daher ist da auch schon viel unterwegs, was nicht sehr fundamental zusammenschweißt, sage ich mal. Wenn Sie sehen, dass Viktor Orban jetzt als NATO-Mitglied sich weigert, irgendwelche Waffenlieferungen in die Ukraine über sein Gebiet laufen zu lassen, ja, andererseits aber fleißig zu Sonderkonditionen russisches Gas weiterbezieht, wobei man wissen muss und sich bewusst sein muss, es gibt keine Sanktionen gegen russisches Gas. Wir haben es nur, uns wurde es abgedreht und weggesprengt, deswegen haben wir uns anders orientiert. Und unser Angebot scheint ja zu sein von der Europäischen Union, die solche Handelsfragen dann mit Donald Trump verhandeln wird, wie es damals Jean-Claude Juncker getan hat, erfolgreich. Unser Angebot, unser erstes, wird ja wohl sein, wir kaufen mehr LNG-Gas. Damals hat Juncker angeboten, mehr Sojabohnen. So viel haben wir gar nicht abgenommen, wie wir angeboten haben. Aber der amerikanische Präsident Trump I hatte damals das Gefühl, er hat einen guten Deal hingekriegt und hat das so verkauft. Und dann war erstmal wieder Ruhe im Karton. Diesmal wird das schwieriger, weil damals war er ja auch noch umringt von erstens NATO-Befürwortern, zweitens Leuten, die auch sonst ein bisschen Globalisierung und internationale Ordnung beachtet und geachtet haben. Und das fällt jetzt überwiegend in der neuen Regierung, glaube ich, weg.
Insofern musste ich sehr, sicherlich dabei.
Zumindest musste ich da sehr schmunzeln, als am Morgen nach der Wahl dann ich las, dass auf Twitter Herr Macron sofort gepostet hatte, da redete der Trump noch. Ich habe mit Scholz telefoniert und werden wir gemeinsam die Europäische Union zu einer guten Zusammenarbeit mit Donald Trump führen, dem amerikanischen Präsidenten, und gratulieren herzlich. Und dann dachte ich, wenn zwei Schwache sowas sagen, wird das sicher einen nachhaltigen Eindruck machen.
Trotzdem nochmal der Versuch, eine Definition der Leitplanken zu finden, in denen sich Trump im internationalen System bewegen wird. Worauf müssen wir uns einstellen? Und ist es nicht so, dass wir noch in den USA eigentlich ein sehr ausgeklügeltes System von Checks and Balances haben, die ihn eigentlich auch dann in diese Leitplanken drängen müsste?
An manchen Stellen werden die halten. Also beispielsweise wird ja jetzt häufig überlegt und gefragt, kann er noch eine dritte Amtszeit machen? Mal abgesehen davon, dass er dann nun Asbach-Uralt wäre, weil wenn er antritt, ist er ja schon 78. Er ist der älteste jemals gewählte amerikanische Präsident, der ins Amt gekommen ist. Er ist Zweiter zur zweiten Amtszeit. Eine dritte Amtszeit ist eigentlich unmöglich, weil die würde eine Verfassungsänderung erfordern. Und die Verfassungsänderung in Amerika bedeutet eine Zweidrittelmehrheit im Senat, eine Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus und eine Dreiviertelmehrheit aller 50 Bundesstaaten. Und die kriegt er nun also auf absehbarer Zeit, denke ich, nicht zusammen, alle drei nicht. Denn auch innerhalb des Senats, wo er wahrscheinlich am Ende 3 bis 4 Sitze Vorsprung hat vor den Demokraten, mit den Republikanern sitzen 3, 4, 5 Leute, die nicht vollkommen unkritisch jeder Twitterei von ihm folgen werden und nicht jedem Gedanken von ihm folgen werden und nicht jede Maßnahme von ihm durchwinken werden. Also da gibt es sicher auch in Zukunft der eine oder andere Reiberei, beispielsweise sehr interessant wahrscheinlich. Joe Biden hatte ja ein Inflation Reduction Programm aufgelegt mit mehreren 100 Milliarden Dollar wert. Das sollte die Umwelt verbessern, das sollte die Infrastruktur verbessern und das sollte auch die Situation insgesamt der Arbeitnehmer in den USA verbessern. Da fließt schon sehr, sehr viel Geld in Bundesstaaten in einzelne und auch republikanische Abgeordnete aus einzelnen Bundesstaaten werden sich schon dagegen wehren, dass das einfach so jetzt abgeschnitten wird. Andererseits ist natürlich auch zu sehen, die Amerikaner sind in einer ähnlich bescheidenen, im Grunde eigentlich noch schlechteren Lage als wir. Ihre Verschuldung liegt im Moment noch knapp unter 100%. In 2 Jahren wird sie weit über 100% liegen vom Bruttosozialprodukt und das macht die Sache nicht einfacher. Dann werden Anleihen schwieriger zu platzieren, neues, frisches Geld auf dem Geldmarkt zu bekommen, wird schwieriger werden, zumal ein großer Anleihegeber bisher die Chinesen waren. Wenn er also die Chinesen mit 60 bis 100% Zöllen zwicken will, werden die Chinesen sagen, na, dann ist es mit den Anleihen aber auch schwierig.
Also er braucht Geld und vor dem Hintergrund ist es da nicht nachvollziehbar, dass er seine Forderung, seine 2% Forderung gegenüber den europäischen Partnern bei der Finanzierung der Verteidigung, der gemeinsamen Verteidigung immer wieder erhebt und dass er sich vielleicht sogar hinter die Fichte geführt fühlt, wenn Olaf Scholz sagt, die Zinsen für das Sondervermögen, die rechne ich mal in die 2% mit ein, damit ich das Kriterium erfülle.
Aus den 100 Milliarden Sondervermögen sind ja schon mal für 10 Milliarden, etwas mehr als 10 Milliarden Euro, jede Menge Fighter F-35 gekauft worden. Das hat die Amerikaner schon mal ein Stück weit zufriedengestellt, weil das ist ja genau das, was sie wollen. Ein Mensch, der bei Politico arbeitet, der Springer-eigenen Internetplattform, die Europa und deutsche und amerikanische Politik immer wieder beleuchtet, der hat mal so richtig frank und frei gesagt, ist doch ganz einfach, wie ihr den Amerikanern entgegenkommen könnt, kauft mehr in Amerika und dann sind die auch zufriedener. Also das Handelsbilanzdefizit macht ja andersherum. Das kann im deutschen Interesse eigentlich nicht liegen, weil wir sind eine Exportnation, zwar nicht der größte Teil unseres Exports und des Erfolges des Exports innerhalb der Europäischen Union, aber wir haben natürlich auch große Anteile im Export in die USA und wir haben Gott sei Dank, das ist dann wieder ein positiver Teil, eine sehr große Vernetzung, was die Investitionen hinüber und herüber angeht, sodass auch dann einige verständige Menschen sowohl in den USA als auch bei uns sagen werden, also Moment mal, wenn wir jetzt so weitermachen, schotten wir uns gegenseitig so ab, dann können wir als deutsche Firmen nur noch überlegen, sind wir nur noch in den USA und die amerikanischen Firmen sagen dann auch, wir sind nur noch in den USA und dann wird es ein großes Problem hier werden. Problem wird es sowieso, weil die deutsche Automobilwirtschaft und deren aktuelle Krise ist ja nicht hausgemacht erst seit vorgestern, sondern die ist ja im Grunde seit den letzten 15 Jahren gewachsen, weil die deutsche Automobilwirtschaft verpennt hat, dass Elektroautos ein Teil der Zukunft sind. Und sie hat da erst nicht richtig hingeguckt und hat da nicht richtig investiert, hat sich nicht richtig aufgestellt, was Batterien und sonstige Entwicklung angeht und nicht in Kauf genommen, dass wenn man mehr auf Elektroautos zugeht, man weniger Arbeitnehmer braucht, man die also teilweise hätte ausphasen müssen über die Jahre. Das haben sie nicht gemacht und deswegen stehen VW und andere jetzt vor großen Problemen.
Bevor wir ein paar außenpolitische Tiefenbohrungen nochmal versuchen, nochmal der Versuch grundsätzlich einzufangen, wie die Außenpolitik von Trump funktionieren wird. Es gibt ja Stimmen, die sagen, okay, Trump hat gar keine Kriege in seiner Amtszeit begonnen. Da kann man ja fragen, ist das eher ein Produkt des Zufalls oder ist das wirklich von inhaltlichen Grundsätzen geleitet? Mhm. Oder ist es vielleicht sogar möglich, dass Trump in einigen Fällen das totale Gegenteil machen wird, weil er andere Einflüsterer hat? Also das ist die Fraktion, die sagt, Trump ist in seinem Handeln eher bauchgesteuert, eher von dem beeinflusst, was er morgens auf Fox News hört. Das heißt, kann man sich überhaupt irgendwie auf eine inhaltliche Linie von Trump in seiner Außenpolitik?
Nein.
Das ist die Beantwort, die westfälisch kurze Beantwortung einer Frage, aber ich glaube, genau.
Naja, man kann sagen, America first, aber eine Außenpolitik und nichts anderes zählt, also die amerikanischen Interessen. Und dabei zählt dann eben in allererster Linie, so wie es jetzt aussieht, dann zählen in allererster Linie die Interessen der Milliardäre und Millionäre und nicht die Interessen der Arbeitnehmer, auch nicht jener, die im Rust Belt ihn gewählt haben. Das werden die irgendwann auch mal merken, dass ihnen das doch nicht viel besser gegangen ist dann in den nächsten 2,5 Jahren. Denn das, was er an Vorstellungen hat, ist im Grunde inkompatibel mit einer Verbesserungssituation für die Menschen, die arbeiten. Er wird die Preise von Popcorn und von Burgern nicht von heute auf morgen senken können. Und er wird auch die Preise für andere Güter des täglichen Bedarfs bis hin zu Wohnungen und Häusern nicht senken können, schlagartig. Ganz im Gegenteil, denn er wird ja möglicherweise mit seiner Politik dazu beitragen, dass die Fed, die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, ihre Zinsen nicht weiter so senkt, wie sie es eigentlich jetzt vorgehabt hätte, weil sie nicht zu Unrecht befürchtet, dass die Inflation wieder ansteigt. Also es ist keine klare Außenpolitik erwartbar, außer der Tatsache, dass er sich um internationale Abkommen nicht kümmert. Er geht aus dem Klimaabkommen Paris wieder raus, er wird aus der UNESCO wieder rausgehen, die WTO haben die Amerikaner sowieso schon länger lahmgelegt, die WTO ist im Grunde auch schon länger kaputt. Da wird ja seit Jahrzehnten dran verhandelt, dass sie wieder eine neue Form kriegt, aber die funktioniert nicht. Die UNI, die United Nations Industrial Development Organization, die in Wien sitzt, und deren Generaldirektor, der frühere Entwicklungshilfeminister Müller ist, ist ein Laden, der ohnehin schon ohne Amerikaner, Franzosen, Briten und Kanadier auskommen muss. Also schon halb gelähmt ist, wenn man so will, in seiner Schlagkraft und vor allen Dingen in seiner Finanzierungskraft. Es gibt andere Beispiele. Beispielsweise kann man fragen, was wird aus der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die in Wien sitzt, wo die Amerikaner mit am Tisch sitzen, die Kanadier mit am Tisch sitzen, aber auch Fernasien teilweise mit am Tisch sitzt, die ganzen Halb- und Ganz-Diktaturen, die aus dem sowjetischen Imperium hervorgegangen sind, wie Kasachstan, Usbekistan etc. Es gab jetzt gerade ein bisschen Hoffnung, weil in der Anfang Dezember in Malta stattfindenden Ministerkonferenz der russische Außenminister Lavrov gesagt hat, er wird dorthin kommen und das bietet vielleicht die Chance, dass die Organisation wieder an ihren Schaltstellen die 4 Menschen weiblich-männlich bekommen wird, die sie braucht, um funktionieren zu können, ansatzweise. Die ist natürlich durch den Ukraine-Krieg ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden und im Grunde brüllen sich Russen und Amerikaner da jeden Donnerstag als Diplomaten an und beschuldigen den anderen, der sei an allem schuld im Krieg zwischen Ukraine und Russland. Wird diese Organisation überleben oder nicht? Und wenn ja, wie? Und das gilt für viele andere Organisationen. Und ich würde sagen, auch Donald Trump weiß noch nicht mal, was die OSZE ist, geschweige denn, dass er sie für wichtig halten würde. Und das gilt für viele andere Organisationen.
Auch jetzt mal angenommen, und das teile ich, dass inhaltlich Trump in seiner Außenpolitik wirklich unberechenbar sein wird, will ich trotzdem mal das versuchen, an ein paar Krisengebieten und Ländern abzugleichen. Nehmen wir die Türkei, die haben Sie eben schon mal im Zusammenhang auch mit dem Wertebündnis der NATO erwähnt. Mhm. Was wird bei Trump Ihrer Einschätzung nach mehr greifen, dass er eine gewisse Sympathie ihm zumindest nachgesagt wird für autokratisch agierende Politiker oder die Position, die Erdogan einnimmt in der Gaza-Frage und der ja wirklich sehr konfrontativen Haltung zu Israel? Wie wird sich ein Trump Ihrer Meinung und die amerikanische Außenpolitik da zukünftig gegenüber der Türkei positionieren?
Das ist eine sehr schwierige Frage jetzt aktuell, denn was wir hören, sowohl vom neuen Außenminister als auch vom Verteidigungsminister in Israel, als auch von anderen Ministern, ist ja eigentlich ein Horrorszenario. Also wenn überlegt wird, erstens, wir attackieren jetzt die iranischen Atomanlagen Wir attackieren die iranischen Atomanlagen und das geht nur mit Hilfe der Amerikaner. Ist das für meine Begriffe ein Lackmustest? Wie weit ist Donald Trump mit seiner neuen Regierung dafür in der Lage, das zu unterstützen oder nicht, dem Einhalt zu gebieten? Weil ich halte das für brandgefährlich. Dann sagen andere Minister jetzt, endlich mit Trump können wir die Westbank und die Siedlungen, die wir dort illegal gebaut haben, uns richtig einverleiben und sagen, das ist nun israelisches Gebiet. Und damit ist dann die Zwei-Staaten-Lösung vollkommen im Eimer und damit ist natürlich auch jegliche Versöhnung mit allen Palästinensern vollkommen und endlich für die nächsten 80 Jahre nochmal im Eimer. Und das geht immer weiter mit der Auseinandersetzung der Gewaltsamen zwischen den beiden dort lebenden Menschengruppen sozusagen. Das ist beim Nahen Osten das Problem. Er hat zweifelsohne ein Faible für Menschen wie Erdogan oder Orban oder auch irgendwo Putin, letzten Endes auch Xi Jinping, die als starke Persönlichkeiten, aus seiner Sicht starke Persönlichkeiten, wie auch immer, Wahlen oder Pseudowahlen bei Putin und bei anderen gewinnen und sich dann mit mehr oder weniger Tricks und Schlichen durchsetzen politisch in ihrer innenpolitischen Situation unter Missachtung mancher Normen des Rechts, mancher Normen des Menschenrechts auch.
Zu Bilder im Geiste.
Ja. Wobei man ja wirklich, der Mann ist ein Immobilienunternehmer gewesen, der dadurch, dass sein Vater gutes Geld gemacht hat, überlebt hat, seine 6 Konkurse, die er hinbekommen hat. Der ist kein Unternehmer im herkömmlichen Sinne. Also der ist nicht, der hat nichts aufgebaut. Der hat ein Pseudoreich von Gold und Klunker aufgebaut. Aber der hat nicht wirklich eine Strategie, wie er etwas aufrechterhalten kann. Um ein sehr konkretes Beispiel zu sagen. Ein Freund von mir, der arbeitete lange Zeit bei einer amerikanischen Firma, die auch deutsche Inhaber hatte. Und die waren in New York mal im Wettbewerb für irgendeine Ausschreibung, die Trump gemacht hatte für irgendein Hochhaus. Sagen wir mal vereinfacht gesagt, 500.000 sollte das kosten. Und auf einmal hatte er dann Trump am Telefon. Und er sagte, toller Vorschlag, Ihr Vorschlag, passt sehr gut. Aber wir zahlen nur 250.000. Das wäre unter den, wie es so schön heißt, im Fachchinesisch Gestehungskosten, also unterhalb dessen, was die da selber an Geld reingesteckt hätten in die Geschichte gewesen. Selbst wenn man nur eine 5% Gewinnmarge einrechnet, also von 500.000 bis 250.000, ist schon ein Riesenunterschied. Und dann ging es ein bisschen hin und her und dann sagte Tom irgendwann 250.000 oder gar nicht und hat aufgelegt. Und dann haben die aber Gott sei Dank auch gesagt, dann kann er uns mal am Abend besuchen und demnächst wieder auffordern, aber das machen wir nicht. Wir wollen ja kein Zuschussgeschäft machen. Da gibt es diese eine Sorte von Unternehmern, dann gibt es eine andere Sorte von Unternehmern, die in zahllosen juristischen Auseinandersetzungen mit ihm verstrickt war und immer wieder versuchen musste, ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen, was eigentlich vertragsgemäß vereinbart worden war. Und er hat immer schon in seinem Leben und jetzt auch wieder vor den Präsidentschaftswahlen Verfahren hinausgezögert und gute Anwälte angeheuert. Und wer Zeit und Lust hat und sich in seinem Kino zu Hause mal The Apprentice ansieht, der kann ein bisschen verstehen, wie das alles zustande gekommen ist. Einer seiner großen Mentoren in seinen frühen Jahren war ein Rechtsanwalt aus New York namens Cohen, C-O-H-E-N. Der hat ihn sozusagen eingewiesen in die Marschrichtung: Du musst immer sagen, du hast recht, du bist im Recht, ich bin im Recht und ihr alle anderen, ihr täuscht euch, erstens. Und zweitens hatte er bis hin zu seiner ersten Eheschließung auch presbyterianischer Art einen Pfarrer, der sehr gewieft war, sehr früh erkannt hat, man muss Radio machen als Pfarrer, man muss Fernsehen machen als Pfarrer und der auch sehr calvinistisch angehaucht war und sagte, wer erfolgreich im Beruf ist, auf dessen Erfolg beruht natürlich auch, liegt der Segen Gottes und insofern tut er gottesfürchtiges Werk, wenn er viele Dollars macht. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Teilen Europas, wo das nicht so ohne weiteres gilt.
Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, was hat er richtig gemacht, was hat er falsch gemacht. Wenn wir auf den Iran schauen, dann war er ja derjenige, der aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist. Muss man nicht sagen, genau wie den Abrams-Accord, den er ja erreicht und ausgehandelt hat, hat er da nicht was richtig gemacht? Wenn man sieht, wie nach dem ersten Atomdeal die finanziellen Mittel vom Iran genutzt wurden, um mit seinen ganzen Proxy-Armeen die gesamte Region zu destabilisieren. ist da die Entscheidung, aus dem Atomdeal auszusteigen, vielleicht die richtige gewesen, oder bin ich Ihrer Meinung nach da auf einer völlig abenteuerlichen außenpolitischen Fährte?
Nee, nur auf dem Holzweg vielleicht. Also Obama hat sich ja auch nicht alles richtig gemacht, aber es war in dem Moment, glaube ich, 2015 nicht mehr zu erreichen als das, was damals erreicht worden ist. In den Verhandlungen zwischen dem jetzigen Außenminister Araghchi und den entsprechenden Leuten auf der amerikanischen, französischen, britischen und so weiter Seite. Man hätte da versuchen können, mehr zu erreichen, aber das war offensichtlich nicht möglich. Es war ja noch nicht mal möglich, dass man eine Deckelung, Einzug der Langstrecken- und Mittelstreckenraketen, die die Iraner immer schon versuchten zu bauen, schon viel länger als 2015, da bastelten sie schon Anfang der 2000er dran. Und haben es ja mittlerweile auch einigermaßen erfolgreich hinbekommen, solche Raketen zu haben, von mittlerer und längerer Reichweite. Ich glaube, das war keine gute Geschichte von Trump, dass er da ausgestiegen ist, denn dadurch haben die Iraner sehr viel mehr Plutonium höherwertig gebracht in ihren Anlagen und sind sehr viel näher jetzt an der Atombombenfertigung dran, als sie es damals gewesen wären. Und als sie gewesen wären, nämlich für 10 Jahre, wie es beabsichtigt war in dem 15er Vertrag, also wir wären 25 immer noch im nächsten Jahr in einer besseren Situation, als wir es jetzt sind. Das ist natürlich richtig, dass sie dann hinterher, aber das haben sie auch vorher auch schon gemacht, Hezbollah und Hamas unterstützt haben finanziell und die Houthi unterstützt haben finanziell. Da hätte man aber anders und früher schon gehen müssen. Man kann ja auch bei Obama durchaus Kritik üben. Nicht nur daran, sondern auch daran, dass er im Syrienkrieg erst gesagt hat, die rote Linie ist der Einsatz von Chemiewaffen. Und als die Chemiewaffen dann eingesetzt worden waren, hat er nichts gemacht. Und die Briten haben sich weggedrückt unter Cameron. Und dann passierte gar nichts. Und es wurde nur analysiert. Es waren Chemiewaffen, aber erstmal ist lange nichts passiert. Schließlich hat man sie doch halbwegs rausgekriegt, die Chemiewaffen, aber nicht wirklich. Und bestraft worden ist sowieso keiner. Und mittlerweile versuchen ja alle wieder gute Beziehungen zu Syrien und seinem diktatorischen Machthaber zu etablieren, damit man syrische Flüchtlinge nach dort exportieren kann, in Anführungszeichen. Was ich auch für problematisch halte, weil die Situation ist ja da nicht auf einmal bürgerrechtskonform geworden, sondern manche derer, die wir dahin wieder zurückschicken wollen, müssten ja dort wahrscheinlich schon damit rechnen, dass sie in große, große Schwierigkeiten kommen bis zur Preisgabe ihres Lebens unter
Umständen. Syrien ist vielleicht ein gutes Stichwort für die letzte Tiefenbohrung auf diesem Gebiet. Trump hat in seiner Zeit damals Truppen abgezogen und damit, sagen Beobachter, auch die Tür geöffnet für die Invasion, die von Seiten der Türkei dann auf syrisches Staatsgebiet vorgenommen wurden. Dann hat wohl Trump, so wird es zumindest in den letzten Tagen veröffentlicht, ihm eine Nachricht geschrieben, dass er keine schlechten Dinge tun soll, hat ihn aber letztendlich nicht von diesem Vorgehen die türkische Regierung abgehalten. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie es da weitergeht? Und dann will ich eine Frage zum Abschluss dieses Teils hinterher schieben. Gibt es dann darüber hinaus irgendetwas, was Ihnen außenpolitisch Hoffnung macht, dass es mehr geben könnte als Schadensbegrenzung gegenüber der Außenpolitik von Trump? Aber vielleicht steigen wir mit Syrien ein.
Naja, es ist ja nicht nur so, dass die Bundesrepublik gerne Flüchtlinge nach dorthin abschieben will, sondern auch andere Staaten Europas würden das gerne tun. Das halte ich für sehr problematisch. Die Lage hat sich da in keinerlei Weise verbessert. Der syrische Staatschef ist nach wie vor militärisch unterwegs gegen seine Feinde und schlägt immer mal wieder im Süden zu, wie auch die Türken natürlich die Kurden nach wie vor auf syrischem Staatsgebiet verfolgen. Immer wieder in neuen Wellen, gerade vor 2 Wochen oder 3 Wochen gab es ja mal wieder so eine Welle. Nach den Festnahmen von einigen Bürgermeistern, die kurdische Wurzeln hatten in der Türkei, gab es dann wieder Auseinandersetzungen, Demonstrationen, auch teilweise Gewalttätige innerhalb der Türkei, die dazu führten, dass das türkische Militär wieder gegen die Kurden auch in Syrien ausrückte. Da sehe ich keine Veränderung voraus. Und ich wüsste auch nicht, wie man das verändern sollte.
Wird die USA sich, wird die restlichen Truppen aus dem Nordosten Syriens abziehen?
Das nehme ich schon an, weil ja auch der Irak gesagt hat, die Amerikaner sollen verschwinden. Da gibt es einen Beschluss und eine Beschlusslage, wobei man ja auch beispielsweise in der Vergangenheit nicht vergessen darf, der überhastete Abzug aus Afghanistan der amerikanischen Streitkräfte und mit ihnen aller NATO-Streitkräfte fußte ja auf einer von der Trump-Regierung verhandelten Vereinbarung mit den Taliban. dass es dann so schlecht gelaufen ist, spricht im Grunde nur gegen die Erkenntnisse der amerikanischen Geheimdienste, die falsch eingeschätzt haben, wie stark die Taliban bereits da schon wieder waren und wie schnell sie dann in der Hauptstadt waren. Da gibt es, glaube ich, keine Veränderung. Ich finde, zwei Sachen sind sehr interessant bei der Außenpolitik. Was macht er jetzt in der Ukraine wirklich? Der finnische Präsident Stubb hat gerade mit ihm telefoniert und wusste dann zu berichten oder behauptet zu berichten zu können, er werde sich darum kümmern, dass es doch zu einem Frieden kommt. Das heißt aber doch wahrscheinlich, hochwahrscheinlich, er wird sich so darum kümmern, dass er nichts mehr zahlt und alle Berufungen jetzt in Außenministerium und andere Positionen der neuen Regierung weisen darauf hin, dass Leute, die die Ukraine weiter hätten stärken wollen gegen Putin, nicht in die Regierung kommen, nur Gegner der Ukraine-Hilfen in die Regierung kommen. Das heißt, es endet so, dass dann der Selenskyj-Anton da steht und muss dann sagen, Donetsk, Luhansk, also der ganze Osten und die Krim bleibt bei den Russen. Die haben sich das ja sowieso schon, wenn man so will, aus ihrer Sicht als Staatsgebiet angeeignet in den vergangenen 16 Monaten oder so. Dann wird es einen Waffenstillstand geben und bei dem Waffenstillstand wird es dann irgendeine Pufferzone geben, bei der auch Frau Baerbock als noch Außenministerin gesagt hat, da werden natürlich auch deutsche Soldaten beteiligt sein müssen, um das abzusichern. Also das wird auch eine sehr interessante Geschichte, wie das wirklich weitergeht. Da werden die Amerikaner sich weitgehend raushalten.
Aber ganz kurz eingehakt, weil das macht ja nochmal die Skurrilität auch der Person Trump aus. Im Moment gibt es die Meldungen, dass Trump mit Putin telefoniert habe und ihm gesagt habe, denke mal dran, wie viele Truppen wir in Europa stehen haben. Mhm. Was machst du da überhaupt? Und der Kreml dementiert, dass es dieses Gespräch gegeben hat. Und man ist zum ersten Mal in so einer Situation, dass man sagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Amerikanern oder den Russen glauben kann. Das ist ja
man kann beiden nicht glauben. Aber man kann schon glauben, dass Herr Elon Musk, der ja beim Telefonat Trumps mit Zelensky dabei war und auch selber mit Zelensky dann gesprochen hat, dass der möglicherweise, oder nicht möglicherweise, sondern sicher mit Putin gesprochen hat und sozusagen als intermediärer Mensch da gesprochen hat, ohne jemals gewählt worden zu sein, es sei denn, man betrachtet die Zugriffe auf X als Wahlvorgang. Aber das ist ja eher ein kommerzieller, denn ein demokratiepolitischer Wahlvorgang, da auf X abzustimmen oder auf X zu gehen und sich da zu informieren und sich dann missinformiert wieder in die Gesellschaft zurückzubewegen. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch Taiwan. Bisher ist es so, dass die südchinesische Straße als Handelsstraße von den Amerikanern, gemeinsam mit Australien, Japanern, Südkoreanern etc., Philippinen und Indonesien versucht wird, frei zu halten. Die Chinesen sagen, das ist ein Binnenmeer sozusagen. Da finde ich, der Lackmustest wird sein, was macht Trump da? Reduziert er die anwesenden Marine- und Luftwaffe und so weiter, Truppen, die er da hat da unten? Oder lässt er das weiter so, dass die Chinesen sich schwerer tun gegenüber Taiwan? Das wird der zweite Lackmustest sein. Also Israel, Taiwan und Ukraine, das werden die ersten Anzeichen dafür sein, was für eine Politik er macht. Und man darf dabei nicht vergessen, er hält ja die Vereinten Nationen in der Tat für eine Quatschbude. Und als er das letzte Mal dort gesprochen hat, hatte er ja das Missvergnügen, dass er dort auch ausgelacht wurde. Abgesehen davon, dass sehr viele den Saal verließen, als er sprach. Also insofern ist da, ich kann mir nichts Gutes erwarten aus einer amerikanischen Außenpolitik unter der Ägide Trump, als mit einem Außenminister Marco Rubio, einem Sicherheitsberater, der auch über die ganzen Jahre als Repräsentantenhausmitglied gesagt hat, die Wahl ist uns gestohlen worden 2020, diese Menschen neigen nicht zur Ehrlichkeit.
In Ihrem Buch, ich halte es mal in die Kamera, da oben, So geht Frieden, von Menschen, die um ihn ringen, beschreiben Sie Personen, die den mühsameren Weg der Friedenssuche gehen, statt sich den schnellen Möglichkeiten eines Konfliktes zu widersetzen. Wenn man das so betrachtet, wie Sie es da tun und so hervorheben, könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Frieden an Personen hängt und nicht an Strukturen?
Teils, teils. Also man hat ja durchaus sowohl nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Völkerbund, auch gegründet durch den amerikanischen Präsidenten Wilson, als auch mit dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der Vereinten Nationen, die ja schon anfing während der Endphase des Zweiten Weltkrieges, versucht Strukturen zu schaffen, die es möglich machen, Frieden ohne Waffen zu behalten. Also die militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrhunderte sozusagen obsolet zu machen. Das ist zum Teil ja dann auch gelungen eine Zeit lang, allerdings nicht sehr lange, muss man sagen. Es gab dann sehr bald den Koreakrieg, die Suezkrise etc. etc. und es wurde weitergekämpft und weitergekämpft. Ich rufe da immer gerne in Erinnerung die Aussage des amerikanischen Außenministers, Präsidenten Dwight D. Eisenhower, der als Vier-Sterne-General Deutschland von den Nazis befreit hat, von der westlichen Seite her, und der am Schluss gesagt hat, bei seiner Abschiedsrede erwarnt vor der zunehmenden Bedeutung des militärisch-industriellen Komplexes in den USA. Das kann man getrost auch auf Europa übertragen, und in beiden Fällen trifft zu, dass der militärisch-industrielle Komplex, der natürlich viele Arbeitsplätze bietet, weiterhin gerne wächst und Gewinne abwirft, wenn sie sich nur vergegenwärtigen, wie die Aktien von Rheinmetall infolge des Ukraine-Krieges gewachsen sind, denn der Absatz von Waffen aus der Waffenschmiede Rheinmetall ist natürlich enorm gewachsen durch den Ukraine-Krieg und die Abwehr der Ukraine gegen die Russen und was wir finanziert haben da, dann ist das ein wachsender Industriezweig. Ob das zum Vorteil aller Menschen ist, wage ich zu bezweifeln, aber es ist so, insbesondere die Aktionäre profitieren davon und die Menschen, die dort arbeiten, aber es sterben natürlich am Ende durch die Waffen, die dort gefertigt werden, viele andere Menschen.
Das ist ja auch eine interessante Entwicklung, wenn es darum geht, ethisch verantwortliche Fonds zum Beispiel zu gestalten, dass sich dort auch die Dinge, was die Platzierung von Rüstungskonzernen angeht, verändert. Aber wie sehen Sie oder wo sehen Sie Möglichkeiten, dass wir der Reduzierung auf eine reine Militärlogik in der Frage der Lösung politischer Probleme, wie wir der entgegen können? Wo sehen Sie Korrekturmöglichkeiten, dass die bei aller Notwendigkeit von Verteidigungsbereitschaft, aber dass der militärische Weg und die militärische Stärke nicht als einziger Weg der Problemlösung gesehen wird?
Also ich denke, wir müssen uns gerade im kirchlichen Bereich darüber unterhalten, dann, was nehmen wir auch noch hin als verbale Äußerungen, wo auch immer sie fallen, wenn man beispielsweise in Deutschland darüber spricht. Wollen wir nun verteidigungsfähig sein oder wollen wir kriegstüchtig sein? Das ist ja doch sehr die Frage, was das für einen Schlagschatten wirft auf das, was man will und wie man mit seinen Nachbarn dann umgeht, ob man ihnen quasi sagt, wir sind bereit, uns selber zu verteidigen, oder man sagt ihnen, wir sind bereit, in den Krieg zu ziehen. Das ist ja wohl schon mal ein anderer Akzent, und das gilt nicht nur für diesen Bereich, gilt ja für viele andere Bereiche auch. Wir müssen versuchen, verbal abzurüsten, und wir müssen ja auch aufpassen innerhalb der Kirche, denke ich, dass wir nicht in die Gefahr kommen, dass wir wieder stärker in die Richtung des gerechten Krieges anfangen zu denken, was man ja hier und da und dort möglicherweise schon jetzt beobachten kann.
Wo es ja vorher Gott sei Dank eine Tendenz hin zum gerechten Frieden gab. Ne?
Ja, aber die ist ja im Moment zumindest schwebend unwirksam, könnte man sagen. Da ist die Frage eben, wie man da wieder hinkommt. Ich habe da auch kein Patentrezept dafür. Und beten alleine wird sicherlich nicht reichen, sondern man muss dann auch darauf achten, innerhalb der Gesellschaft, wie entwickeln sich Social Media, wie geht man mit denen um, wie kann man die besser regulieren. Da ist die Europäische Union auf einem guten Wege, und auch wenn wir jetzt Auseinandersetzungen mit Herrn Vance und Herrn Trump kriegen wegen Elon Musks X, ich glaube, das werden wir aushalten, und der Europäische Gerichtshof wird, wenn das gut begründet ist, sicherlich Herrn Musk auch eine ordentliche Strafe aufbrummen, die bis zu 6% seines Umsatzes gehen kann, was dann in die Milliarden geht. Trifft ihn ja nicht, also ich meine, der hat ja Geld genug. Das wird er schon bucken können.
Trauen Sie den verfassten Kirchen, sehr spezifisch gesagt, oder trauen Sie der Religion zu, hier einen korrigierenden und produktiven Faktor einzunehmen?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Also ich denke, es mangelt den verfassten Kirchen an prononcierten und prägnanten Persönlichkeiten, die sowas darstellen können und sowas auch wirklich in die Öffentlichkeit bringen können, wenn sie sich vergewärtigen, wie oft oder wie selten sie überhaupt Kirchenmänner und Kirchenfrauen in den Fernsehanstalten sehen, wie selten sie die auch Social Media finden. Da sind die auch viel zu spät gestartet. Ähnlich wie die sogenannten Volksparteien. Man muss sich aber gewärtigen, dass die AfD 3,5-mal so viele Präsenz in den Social Media hat wie alle anderen Bundestagsparteien zusammen. Die haben begriffen, wie es heutzutage geht, insbesondere wenn es um die junge Generation geht. Die anderen lernen das sehr mühsam. Und so geht es in Kirchen, glaube ich, auch. Und wenn man auf den einen oder anderen Bischof guckt, da will ich jetzt gar nicht mal nur in Richtung Köln gucken oder Passau, dann sieht man, dass da viel Fremdeln dabei ist, wenn es um moderne Sachen geht.
Im letzten Friedenswort der deutschen Bischöfe haben die Bischöfe auf den Friedensfaktor der Tugenden und ihrer Revitalisierung hingewiesen, indem sie gesagt haben, wir werden zu einem äußeren, aber auch nur inneren gesellschaftlichen Frieden nur dann kommen, wenn wir uns wieder auf bestimmte Tugenden verständigen und dass es dort einen gesellschaftlichen Konsens gibt, der eben über das Ökonomische hinausgeht. Teilen Sie diese Ansicht und ist das nur frommer Wunsch oder etwas, was auch unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft, unser Gemeinwesen wirklich in die richtige Richtung wieder umgestalten und somit auch resilienter machen kann gegenüber Angriffe von außen?
Die Idee ist grundsätzlich ja nicht schlecht, nur look who is talking. Also wenn man eben in beide Kirchen guckt und deren Umgang mit den Missbrauchsvorfällen und dem schleppenden Abwicklungen dieser Missbrauchsvorfälle und der Schwierigkeit, glaube ich, in beiden Kirchen anzuerkennen, dass es strukturelle Ursachen hat und nicht nur, dass die Verfehlung eines einzelnen Priesters oder eines einzelnen Sozialarbeiters ist bei Missbrauchsfällen, sondern eben strukturelle Ursachen, die nicht jetzt auch nur sexuelle Missbrauch im engeren Sinne sind, sondern auch psychischer Missbrauch aus Nutzen einer beherrschenden Stellung, die kann ja nicht nur physisch sein, die kann ja auch psychisch sein, dann halte ich das für sehr schwierig. Da muss die Kirche selber ja, oder beide Kirchen müssen ja erstmal wieder neue Glaubwürdigkeit gewinnen, bevor sie das wirklich mit Macht sagen können. Und dann ist vor allen Dingen die Frage, welche Kanäle wollen sie nutzen, denn in den Kirchen sieht man ja nun relativ wenig Leute. Wenn man die Kirchenstatistik anguckt, geht die Zahl der insgesamt Kirchensteuerzahler geht zurück, aber die Zahl der Kirchenbesucher ist ja viel drastischer noch zurückgegangen. Also wo erreicht, wie dann der Prälat X oder Y, selbst der Bischof von Köln, der Erzbischof natürlich, seine Schäfchen noch, außer den Getreuen, die er immer erreicht, die ihm aber wirklich wie die Schäfchen dann hinterherlaufen. Und die schwarzen Schäfchen werden ja dann ausgemustert.
Wir kommen langsam zum Ende, würden aber gerne noch zwei Fragen platzieren und einmal nach Deutschland blicken und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir Deutschen über Jahrzehnte die Freundschaft zu den USA gepredigt und gefeiert haben und wir nun feststellen, und vielleicht war das deswegen besonders traumatisch für die Deutschen, die erste Wahl und Amtszeit Putins auch, aber Trumps, dann gehen wir schon fast wie
Biden. 81.
Diese Kategorie der befreundeten Staaten, ist das was Überkommenes oder ist das zumindest etwas, von dem wir ausgehen müssen, dass wir das bei Trump so nicht sehen werden?
Die es also, vielleicht nie gegeben hat, oder?
Oder nur geführt war bei uns?
Ich würde ja sagen, Staaten sind sowieso nicht befreundet, sondern wenn sind Menschen innerhalb der Staaten miteinander befreundet. Das war am Anfang in der Nachkriegszeit in Westdeutschland besonders gut und einfach zu machen natürlich, weil erstens hatten die Amerikaner mit Briten und Franzosen und Russen uns befreit vom Nationalsozialismus. Zweitens gab es dann sehr viele hier stationierte Soldaten von Amerikanern, Franzosen und Briten und in Ostdeutschland halt die Russen, die in anderer Weise die Befreiung dann wieder quasi rückgängig gemacht haben. Wir haben die Amerikaner und die anderen als wohltuend empfunden, weil sie uns erklärt haben, wie Demokratie richtig geht, nachdem wir in der Weimarer Republik in den 20er Jahren die Demokratie versifft haben. Sie haben uns erklärt, wie man Radio, öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen macht und wir haben das sozusagen dem nachgebaut und an vielen anderen Stellen kann man den Einfluss der Amerikaner da erkennen, aber auch der Briten und der Franzosen. Insofern gibt es personell sehr viele Verflechtungen. Und selbst Donald Trump hat ja wohl darauf hingewiesen, als er am Sonntag mit dem jetzt bald Altbundeskanzler Scholz telefoniert hat, dass er ja schließlich deutsche Vorfahren hat. Sein Großvater väterlicherseits kam ja aus dem damals bayerisch-pfälzischen Bereich in der Nähe von Deidesheim. Diese Beziehungen gibt es weiterhin und wenn Sie durch Amerika fahren, stoßen Sie immer wieder auf Leute, die sagen, ja, ich habe deutsche Vorfahren. Wenn Sie dann nachfragen, wissen Sie aber manchmal gar nicht mehr, wo die wirklich herkommen. Das ging uns ja auch im Grunde nicht besser, wenn man uns fragen würde, wo unser Urgroßvater herkommen würde, väterlicher, mütterlicherseits, ich wüsste es nicht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen besser geht oder den Zuschauern oder Zuhörern, das ist ja dann sehr weite Vergangenheit. Ein Grundprinzip ist halt, glaube ich, je älter man wird, desto stärker erkennt man, die Menschen lernen leider nicht aus ihrer Geschichte, sondern die müssen immer wieder selber Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen sind manchmal sehr mühsam, manchmal sehr
gewalttätig dann eben auch, wenn sie in Kriegen münden. Wir werden sicherlich zu den Amerikanern immer weiterhin ein gutes Verhältnis haben können, die ähnlich wie wir agieren. Zwischen den Regierungen mag das anders sein. Aber da wir wirtschaftlich auch auf absehbare Zeit noch sehr gut verflochten sind in Billionen D-Mark bzw. Dollargröße wirtschaftlich untereinander, befürchte ich nicht, dass wir gänzlich auseinanderfallen in den vor uns stehenden 4 Jahren. Aber es wird zu vielen Eruptionen kommen und es wird auch zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen, was Handelsbilanzen und so angeht. Wir werden sehen. Man kann ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass er alles 1:1 wird umsetzen können, was er im Wahlkampf gepredigt hat. Da sind ja auch viele Floskeln drunter gewesen und man kann ja auch beispielsweise aus der vorvorletzten Wahl, also aus der von 16, erkennen, er hatte damals gesagt, wir bauen die Grenze und die Mauer zu Mexiko und Mexiko bezahlt und die Mexikaner haben ihm natürlich was gehustet. Und haben gesagt, zahl doch selber deine Mauer, wenn du die da bauen willst, wir bauen sie nicht und zahlen sie nicht vor allen Dingen. Und so wird es bei anderen Projekten jetzt auch sein, er will 11 Millionen Illegale deportieren in einer ersten Phase, am ersten Tag wird er wohl wahrscheinlich sagen 1,3 Millionen. Aber selbst da wird er sich schwer tun, weil hat er das Personal dafür? Nein. Hat er die Unterkunftsmöglichkeiten dafür? Nein. Er will in die Militäranlagen gehen, das geht nicht so einfach. Er will das Militär zum Sammeln der Leute einsetzen, das geht nicht so einfach. Das ist in Amerika noch schwieriger als hier bei uns in Deutschland. Also am Ende wird überall mit Wasser gekocht und die Gewürze, die da reinkommen, sind unterschiedlich, sind manchmal auch hart an der Vergiftungsgrenze. Aber wir können hoffen, dass wir nicht vergiftet werden.
Deswegen würde ich Sie gerne auf ein Gedankenexperiment ganz kurz mitnehmen. Und zwar, wir haben in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl. Das wird sich alles zurechtruckeln. Es wird einen Kanzler Pistorius geben, der greift zum Hörer, ruft bei Ihnen an und sagt, lieber Klaus Prömpers, ich möchte endlich mal vernünftige Kompetenz im Außenministerium haben. Du sollst mein Außenminister werden. Sie sagen engagiert sofort Ja und zu. Was wäre dann Ihr 100-Tage-Programm für den Umgang mit den USA?
Dass wir sehr schnell es hinkriegen, dass wir in dem Handelsstreit, den es gibt, vermeiden, dass der zu einem Handelskrieg wird. Das heißt, wir müssten im Grunde, das können wir nicht alleine, weil der Handel wird zwischen der Europäischen Union und den USA abgewickelt, wir müssten sehr schnell dafür sorgen, dass es innerhalb der Europäischen Union eine gemeinsame Haltung gibt, die wir jetzt sicherlich nicht haben. Weil mit einer der Ersten, der gratuliert hat und sich sehr gefreut hat wie ein König, war natürlich Viktor Orban, von dem Trump selber ja gesagt hat, der ist mir ein Vorbild, weil er seinen Laden so gut im Schuss hat. Wir müssten sehen, dass wir innerhalb der Europäischen Union zu einer gemeinsamen Linie kommen und dann können wir gemeinsam auftreten und sagen, wenn du das und das vorhast, würden wir das und das machen, also lass uns doch überlegen, wie wir das regeln können, ohne dass wir zu einem Handelskrieg kommen, sondern dass wir zu einem gerechteren Austausch kommen von Gütern und Dienstleistungen. Da ist ja vielfach dann auch die Frage dessen, wie betrachtet man etwas. Beispielsweise haben bisher deutsche Maschinenbaufirmen auch davon profitiert, dass es diesen Inflation Reduction Act in den USA durch Biden gegeben hat, weil sie etwas mehr exportieren konnten, weil sie zugeliefert haben amerikanischen Firmen, die dann irgendwelche Umwelt- oder sonstigen Technologien weiterentwickelt haben oder daraus zusammengebaut haben. Das würde unter Umständen, wenn man Trump sehr wörtlich nimmt, schwieriger werden. Das muss aber ja nicht schwieriger werden, weil eigentlich könnte man versuchen, im beiderseitigen Interesse zu handeln. Wobei das natürlich gerade jetzt das Klimabeispiel ein ganz blödes ist, weil er Trump sagt ja mit einem Großteil seiner republikanischen Wähler, Klimawandel gibt es gar nicht, das ist das Übliche von Eiszeit und warmer Zeit und Eiszeit und warmer Zeit. Das ist also nicht menschengemacht. Das sehe ich als die größte Schwierigkeit an und da muss man auch höllisch aufpassen, dass wir wissenschaftlich auch vernetzt bleiben, weil diese Trump-Regierung wird kein Vorreiter von Wissenschaft sein. Wenn man sieht, dass ein erklärter Impfgegner wie Robert Kennedy irgendwie im Gesundheitsbereich was zu sagen haben wird und ein energischer Kaufmann wie Elon Musk, der mit Wissenschaft auch wenig zu tun hat, mehr auf die Vermehrung des Dollars angewiesen und ausgerichtet ist, als auf die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das geht ja dann schon letztlich bis in den persönlichen Bereich, im privaten Bereich, bei vielen Erkenntnissen der Biologie, wenn es um die Abtreibung geht. Also da tut sich einiges. Das wird sehr schwer werden, abgesehen davon, ich würde bei der Frage ja antworten an Boris Pistorius, ich bin zu alt.
Gestattest du mir bitte noch? Ich finde es bemerkenswert, wir haben dieselbe Frage ja im ersten Podcast auch Carlo Massala gestellt und Carlo Massala hat genau dieselben Tenor gehabt, Europa stärken, eine nationale Außenpolitik wird hier nicht funktionieren und das ist im Prinzip derselbe Tenor und das finde ich eine schöne Zusammenfassung.
Ja, dann kommt es mir zu das Schlusswort zu sprechen. Ich glaube, wir können auch auf eine schwierige Wirklichkeit, und das ist nicht die Aufgabe dieses Podcasts, auch wenn er Friedensreiter heißt, irgendeinen Zuckerguss kippen. Die Lage ist besorgniserregend und es wird manche Entwicklungen geben, die uns vielleicht auch schockieren werden. Ich glaube, worum es in solchen Situationen gibt, ist, dass man nicht in Schockstarre verfällt und dass man versucht, gemeinsame Interessen zu identifizieren, aber das würde ich als persönliches Schlusswort sagen, dass man auch den eigenen Werten treu bleibt. Und daraus kann manchmal auch eine neue Stärke erwachsen, ein sich emanzipieren erwachsen. Aber dazu wird es sicherlich auch noch manche innergesellschaftliche und innerpolitische Hausaufgabe geben, die wir zu erfüllen und zu umzusetzen haben. Aber das ist sicherlich Thema in dem ein oder anderen zukünftigen Podcast. Vielen Dank, Herr Prümpers, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs mit dabei sein. Und wir freuen uns auf die nächste Begegnung und auf den nächsten Podcast.